Viele Gemeinden sind zugrunde gegangen, weil sie sich geweigert haben, für die Einheit im Geiste zu kämpfen. Einheit hat keine große Rolle gespielt. Bereits zu Beginn der Reformation hat Philipp Melanchthon versucht, darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig eigentlich die Einheit unter den Christen ist. Er erzählte ihnen damals ein Gleichnis von den Wölfen und den Hunden. Die Wölfe, die hatten furchtbare Angst vor den Hunden. Die hatten keine Chance gegen die Hunden. Und vor einem entscheidenden Kampf zwischen Wölfe und Hunden haben die Wölfe ihre besten Kämpfer ausgesandt, um das Heer der Hunde auszuspionieren. Zu gucken, was da los ist bei den Hunden, wo ihre Schwachstellen sind. Und als die Agenten Wölfe wieder zurück in ihr Rudel kamen, erzählten sie allen anderen, was sie gesehen haben. Die haben gesagt, die Hunde sind wirklich stark. Das sind richtig, richtig starke Hunde. Und wir haben einfach so überhaupt keine Chance gegen sie. Das sind extrem kampfwillige Tiere. Aber sie werden verlieren, denn sie haben eine extreme Schwachstelle. Immer wenn sie zusammen unterwegs sind, dann beißen sie zu ihrer rechten und zur linken Seite. Sie beißen immer den Nachbarhund, weil sie miteinander einfach nicht klarkommen. Untereinander sind sie zerstritten. Der Kampf gegen diese Hunde wird für uns ein Kinderspiel. Mit diesem Gleichnis beschreibt Philipp Melanchthon die Christenheit seiner Zeit. Völlig zerstritten. Sie hatten völlig vergessen, wer der eigentliche Feind ist. Das machen wir ja heutzutage auch manchmal. Ganz nebenbei erwähnt, wenn es gibt manchmal so viele Filme, wo dann die Erde angegriffen wird von Außerirdischen oder sonst was. Und sonst alle Völker, die sonst untereinander im Streit leben, plötzlich sind sie alle vereint, um gemeinsam gegen den einen Bösen zu kämpfen. Wie viel schlimmer ist der Böse, der Feind, gegen den wir als Christen kämpfen? Und manchmal frage ich mich, ist es uns bewusst, wer unser eigentlicher Feind ist? So, aber zurück zum Thema. Melanchthon war nämlich nicht der Erste, der auf dieses Problem aufmerksam machte. Schon viel früher hat zum Beispiel der Apostel Paulus etwas zu diesem Thema geschrieben. Im Epheserbrief spricht Paulus zum Beispiel von einem Kampf gegen das Böse. Er empfiehlt dort seinen Lesern sogar eine Waffenrüstung, die Waffenrüstung Gottes anzulegen. Aber bevor er das tut, die Waffenrüstung zu beschreiben und alles, da fleht er seine Leser an, ein Leben in Einheit zu führen. Lasst uns zusammen Epheserbrief Kapitel 4, die Verse 1 bis 6 gleich anschauen. Ich habe diesen Abschnitt folgendermaßen beschrieben, gemeinsamer Nenner. Falls jemand von euch schon mal den Epheserbrief gelesen hat oder sich damit beschäftigt hat, dem wird aufgefallen sein, dass man den ganzen Epheserbrief grob gesehen in zwei Teile aufteilen kann. Die ersten drei Kapitel sind eher theoretischer Natur und die beschreiben die Grundlagen der Berufung der Gemeinde. Und die nächsten drei Kapitel, Kapitel 4 bis 6, da werden dann die ganzen praktischen Konsequenzen für die Gemeinde gezogen. Und unser heutiger Predigttext eröffnet diesen praktischen Teil im Epheserbrief und direkt zu Beginn wird dann auch eine Bitte formuliert. Da schreibt der Apostel Paulus, ich bitte euch nun, nachdem ich die ersten drei Kapitel geschrieben habe, bitte ich euch nun, ich der Gefangene im Herrn. Wie gesagt, in den vorangehenden Kapiteln hat Paulus schon sehr viel erklärt und nun kommt er zu den Bitten. Was will eigentlich der Apostel Paulus? Paulus will seine Leser hier dazu auffordern, berufungsentsprechend zu wandeln. Dazu kommen wir gleich noch. Und auch um Einheit zu kämpfen. Mit dieser kurzen Einleitung und dem Verweis auf die Gefangenschaft des Apostels wird nochmal ein Signal dafür gegeben, wie wichtig die darauf folgenden Bitten eigentlich sind. Seine Überzeugung ist, Gott hat uns errettet. Und deswegen sollen wir dies und das und jenes. So ähnlich wie Paulus auch im Römerbrief Kapitel 12 schreibt, nachdem ich euch nun alles erklärt habe, das ganze Evangelium, die einzige angemessene Antwort darauf ist, sein Leben Gott zu weihen und dies und das und jenes zu tun. So eine ähnliche Vorgehensweise, Argumentation finden wir auch hier. Es hat aber noch einen weiteren Grund, warum Paulus gerade die Bitte um die Einheit allen anderen Bitten voranstellt. Denn er beabsichtigt, in diesem Brief auch über die verschiedenen Gaben zu reden. Und wie wir alle wissen, über Gaben zu reden, heißt auch über Vielfalt zu reden und auch über Andersartigkeit. Eigentlich wurden ja die Gaben von Gott dazu gegeben, dass sie zur Einheit in der Gemeinde beitragen. Aber leider machen wir Menschen das nicht immer so, wie Gott es möchte und wie Gott sich das vorstellt. Und weil Paulus dieses Problem eben bekannt war, formuliert er die Bitte um die Einheit vor allen anderen praktischen Überlegungen, die dann noch folgen. Schon damals haben sich viele Gemeinden in Streitigkeiten verstrickt. Unter den Gemeindenmitgliedern und Gemeinden sind Trennungen entstanden, weil sie einfach mit der Vielfalt der Gaben nicht umzugehen wussten. Es sind öfters Gruppierungen innerhalb einer Gemeinde entstanden, die jeweils ihre eigenen Gaben feierten und stolz drauf waren und auf die anderen Menschen herabgesehen haben, weil sie nicht so begabt waren wie sie selber oder anders bestimmte Probleme gelöst haben. Und aus diesem Grund geht Paulus hier auch so strategisch vor in seinem Schreiben. Bevor er über die Vielfalt spricht, möchte er erstmal betonen, wie wichtig die Einheit ist. Einheit trotz der Unterschiede, die normal und sogar von Gott gewollt sind in einer Gemeinde. Okay, wie genau sieht denn die Bitte von Apostel Paulus aus? Oder formuliere ich das anders, was ist der Dünger für ein Leben in Einheit? Da sehen wir, wenn wir Vers 2 weiterlesen, da sagt Paulus, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Freundlichkeit und mit Geduld einander in Liebe ertragend. Bevor Paulus hier wieder auf den Ursprung der Einheit hinweist, lädt er seine Zuhörer ein, in der bereits vorhandenen Einheit zu leben. Ja, wir sind alle zur Einheit berufen. Das, was Paulus uns hier anbietet, ist also so eine Art Dünger, um uns zu einer der Berufung würdigen Christus-Nachfolge zu befähigen. So, er bietet uns ein paar Werkzeuge an, wie man diese Einheit überhaupt in der Gemeinde leben kann. Ich will jetzt kurz ein Video abspielen. Und in diesem Video wird eine etwas andere Einheit illustrieren. Vielleicht ein paar von Jugendlichen kennen das. Ansonsten spiele ich das jetzt einfach ab. Thank you. Also, warum zeige ich so ein Video euch hier? Ich hoffe, ich kann das gut erklären. Einheit ist auch nicht immer positiv. Die Vögel hier in diesem Video, die haben einheitlich den anderen Vogel nicht akzeptieren wollen, nicht annehmen wollen. Sie haben einheitlich über ihn gelästert, sich einheitlich über ihn beschwert und die sind ihn einheitlich losgeworden. Das Ergebnis? Einheitliche Blamage. Auch in der Bibel finden wir positive, aber auch negative Formen von Einheit. Zum Beispiel bei der Geschichte vom Turmbau zu Babel. Das Volk hatte eine Sprache, eine Stadt, ein Ziel, den einen loswerden. Das Ergebnis? Viele Sprachbarrieren. Eine Einheit also, die nicht in Christus, also nicht in Gott, ihren Grund und Ziel hat, ist eine Einheit, die im Endeffekt dem Untergang geweiht ist. Hier im Epheserbrief spricht Paulus von einer positiven Einheit. Demut, Freundlichkeit und Geduld sollen dabei helfen, dass diese Einheit bestehen bleibt. Einheit ist übrigens auch ein sehr, sehr großes Anliegen bei Jesus gewesen. Kurz vor seinem Tod hat er zu seinem Vater gebetet und er hat seinen Vater angefleht, dass seine Nachfolger lernen, in Einheit miteinander zu leben. Und laut Paulus brauchen wir hier eigentlich drei Sachen, die uns helfen, das Miteinander besser zu gestalten. Demut, Freundlichkeit und Geduld, eine Geduld, die sich im liebevollen Ertragen zeigt. Und ganz ehrlich, was braucht man, wo sonst braucht man solche Tugenden, wenn nicht in einer vielfältigen Gemeinschaft, wo so viele unterschiedliche Menschen aufeinander treffen? Das heißt, dort, wo viele Gaben und Unterschiede vorhanden sind, kann es eben nur dann funktionieren, wenn wir lernen, mit Demut, Freundlichkeit und Geduld einander zu begegnen. Im Gegensatz zu Freundlichkeit und Geduld war die Demut bei den alten Griechen im Allgemeinen sehr wenig angesehen. Es sei denn, als Verhaltensnorm von der unteren Schichten den Angehörigen der Oberschicht gegenüber. Das ist nicht das, was Jesus unter Demut verstanden hat. Demut ist viel mehr. Demut ist, wenn wir bereit sind, den anderen für höher zu achten als uns selber. Demut ist, wenn wir bereit sind, das anzunehmen und zu akzeptieren, was Gott für uns bestimmt hat. Das beste Beispiel dafür ist natürlich Jesus, der es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein und Mensch wurde und Gehorsam bis zum Tod am Kreuz leistete. Ohne Demut wird es niemals eine Einheit unter den Christen geben können. Und ebenso verhält er sich ja mit der Freundlichkeit. Im Buch der Sprüche im Alten Testament zum Beispiel, da werden sehr viele Aussagen darüber getroffen, was freundliche Worte betrifft, wie wichtig auch freundliche Worte sind. Wie viel Streit und Spaltung wurde eigentlich schon vermieden, weil Menschen gemäß ihrer Berufung sich entschieden haben, freundlich miteinander umzugehen. Aber was ist, wenn die andere Person sich von meiner Freundlichkeit nichts anmerken lässt, wenn sie darauf gar nicht reagiert, wenn sie trotzdem fies und gemein zu mir ist? Genau dort ist dann unsere Geduld gefragt und eine ganz bestimmte Form von Geduld, eine Geduld, wo ich den anderen in Liebe ertrage, die das Gegenüber in Liebe toleriert. Denn das genau beschreibt eigentlich das Wort Toleranz, kommt ursprünglich aus dem Lateinischen und meint das Tragen oder das Ertragen hier in diesem Fall von einem Menschen. Jemanden zu ertragen ist immer ein Akt der Mühe. Tolerieren bedeutet nicht, dass man es gut findet, was eine andere Person tut, sondern dass man bereit ist, die Person mit ihrer Eigenarten zu ertragen. Leider hat aber dieses Wort in der Hinsicht einen Bedeutungswandel erlebt, und wird heute nicht mehr im Volksmund im Sinne von ertragen verstanden. Es wird mehr im Sinne von verstanden von akzeptieren. Tolerieren heißt akzeptieren und oft heißt es sogar gut finden, was die anderen tun und sie bloß in Ruhe lassen. Weil das hier Paulus nicht genau meint, bleiben wir einfach bei dem Wort ertragen, dann ist es einfach besser nachzuvollziehen, den anderen in Liebe zu ertragen. Nun, wie sieht das Ganze dann praktisch aus? Wie kann man das in seinem Leben anwenden? Ich denke, das kann in allen möglichen Lebensbereichen zur Anwendung kommen, selbst bei so banalen Dingen wie einem Stammplatz in der Kirche. Zum Beispiel, du hast einen Lieblingsplatz im Gottesdienst. Du bist extra früher gekommen, damit keiner dir den Platz wegnimmt. Aber eigentlich ist das gar nicht mal nötig, denn jeder sollte ja mittlerweile wissen, dass das dein Platz ist. Und du kommst so um 9.30 Uhr in den Gottesdienst und traust dein Auge nicht. Der ganze Saal ist leer, aber gerade auf deinem Platz, da sitzt eine Person. Und da beginnt schon ein Kampf in deinem Inneren. Du überlegst dich, du bist ein bisschen verärgert, du gehst auf die Person zu und du fängst an, schon in Gedanken die Sätze zusammenzustellen. Wieso sitzt du auf meinem Platz? Hier sind doch so viele Plätze und du weißt ganz genau, dass es mein Platz ist. Wieso sitzt du gerade auf diesem meinem Platz? Aber bevor du diesen Vorwurf aussprichst, erinnerst du dich an die Predigt von heute und entscheidest dich, freundlich die Person anzusprechen. Du kommst und sagst, guten Morgen, Jakob, ich habe jetzt extra meinen Namen genommen. Gibt es noch Jakob hier? Nein? Gut. So. Guten Morgen, Jakob, wie geht es dir? Wie läuft es gerade bei der Jugend? Würde es dir was ausmachen, sich woanders hinzusetzen? Ich meine das überhaupt nicht böse, aber ich sitze einfach so gerne an diesem Platz. Das ist mein Lieblingsplatz. Könntest du das bitte machen? Eine solche Art, dem anderen zu begegnen, würde die Beziehung nicht zerstören, sondern dem Einheitswunsch Jesu entsprechen. Aber was ist, wenn diese Person sich weigert? Wenn sie zum Beispiel sagt, ja, jetzt wo ich hier sitze, weiß ich auch ganz genau, warum es dein Lieblingsplatz ist. Also jetzt ist es auch mein Lieblingsplatz, ich bleib hier sitzen, tut mir leid. Und dein erster Gedanke ist dann vielleicht, boah, was erlaubt er sich? Was für eine Frechheit, weiß er nicht, wer ich bin viel älter als er, ich bin ein respektiertes Mitglied dieser Gemeinde, ich habe schon so viel Kraft, so viel Energie in diese Gemeinde investiert, ich hätte Anspruch auf mindestens 5 Plätze hier in der Gemeinde und der setzt sich auf meinen Platz. Und gerade als du deinem Ärger Luft machen willst, da erinnerst du dich wieder an die Predigt von heute und entscheidest dich für eine demütige Reaktion. Kein Problem, Jakob, du kannst hier ruhig sitzen bleiben. Ich suche mir einen anderen Platz. Auch das ist eine einheitsfördernde Reaktion. Wenn du Glück hast, wird der Jakob so beeindruckt von deinem Verhalten sein und ein so schlechtes Gewissen haben, dass er sich nie wieder auf deinen Platz setzt. Aber was ist, wenn du Pech hast und der Jakob hat kein Gewissen? Nächsten Sonntag gehst du auf Nummer sicher und bist um 8:45 schon da, in der Gemeinde. Du kommst rein und du kannst dein Auge nicht trauen. Wer sitzt auf deinem Platz? Jakob. Und neben ihm noch ein Schlafsack. Hat er hier extra übernachtet, damit er den Platz bekommen kann? Du hast es letztens mit der Freundlichkeit versucht, dann hast du es mit der Demut versucht, hat nichts geholfen. Und wieder kommen so die Gedanken des Ärgers, du bist verzweifelt, du weißt nicht genau, was du tun sollst. Und du erinnerst dich wieder an die Predigt von heute. Da war doch irgendwas noch mit Geduld. Anstatt auf Jakob zuzulaufen und ihm von Stuhl zu hauen, entscheidest du dich, Jakob in Liebe zu ertragen, Geduld einzuüben. Du weißt nicht, ob sich Jakob jemals ändern wird, aber du weißt ganz genau, dass Einheit wichtiger ist als dein Sitzplatz. Du entschließt dich in jedem Fall richtig, wenn du entsprechend deiner Berufung dem Jakob mit Freundlichkeit, mit Demut und mit Geduld begegnest. Und hoffentlich wird er sich auch noch ändern. Ich weiß, dieses Beispiel ist nicht sehr realistisch. Es ist ein bisschen komisch gestaltet, aber in diesem Beispiel wollte ich doch ein bisschen zeigen, wie man einem Menschen in Freundlichkeit, in Demut und Geduld begegnen kann. Ich bin mir ganz sicher, dass euch viel, viel bessere Beispiele einfallen werden, wo ihr das einüben könnt. Ihr seid besser drin, Beispiele zu finden und zu leben. Und wenn wir in solche Situationen hineingeraten, dann wünsche ich uns allen, dass wir uns an die Predigt von heute erinnern und genug Mut und Kraft haben, auch dem Gegenüber so zu begegnen, wie es Paulus sagt, wie es unserer Berufung entspricht. Es entspricht unserer Berufung, in Demut, Geduld und Freundlichkeit einander zu begegnen. Und der letzte Gedanke der Predigt finden sich in den Versen 3-6. Die werde ich jetzt versuchen, kurz mit euch anzuschauen. Aber den meisten sind die Verse wahrscheinlich sehr vertraut. Da sagt Paulus, bemüht euch darum, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Und jetzt fängt er an aufzuzählen. Ein Leib und ein Geist, wie auch ihr berufen worden seid, in einer Hoffnung der Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen steht und durch alle wirkt und in allem ist. Das, was Paulus hier sagt, bezeichne ich mal als das, was uns verbindet. Auch dazu habe ich ein kurzes Video mitgebracht, das spiele ich jetzt wieder kurz ab.
To travel in groups. Take the bus. The lane.
Also, gemeinsam ist immer besser als einsam. Dem werden die meisten von uns zustimmen können. Das hat Gott auch zu Beginn der Menschheitsgeschichte auch direkt ähnlich formuliert. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und in diesen Versen erinnert Paulus nochmal, dass Einheit zu bewahren Mühe erfordert. Aber es gibt ein Band des Friedens, der uns im Kampf um die Einheit, der uns den Kampf um die Einheit erleichtern soll. Anders formuliert sagt Paulus hier, es mag sein, dass ihr dermaßen unterschiedlich seid, dass eure Geduld regelmäßig an ihre Grenzen stößt, aber es lohnt sich dennoch für Einheit zu kämpfen. Denn die Dinge, die euch verbinden, sind viel größer und bedeutender als das, was euch voneinander scheinbar trennt. Verstehen wir das? Die Dinge, die uns miteinander verbinden als Christen, die sind größer und bedeutender als die Dinge, von denen wir oft sagen, dass sie uns voneinander trennen. Wir werden also hier eingeladen, auf die Gemeinsamkeiten zu schauen. Und das, was uns verbindet, bezeichnet Paulus als das Band des Friedens. Dieser Band des Friedens umfasst Gemeinsamkeiten wie ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe und ein Gott. Und in der Tat, wenn man diese Begriffe alle ein bisschen genauer anschaut, dann muss man zugeben, dass das, was uns verbindet, wirklich viel größer ist als das, was uns voneinander trennt. Wir sind ein Leib, der aus vielen Gliedern besteht. Aber sie haben nur in der Kombination, also nur in der Einheit, einen Sinn. Keines der Glieder kann für sich alleine getrennt vom restlichen Leib existieren, sagt ja auch Paulus im Korintherbrief. Wir sind nicht zwei oder drei Leiber, wir sind ein Leib. Und als ein Leib sind wir auch auf die Einheit der Glieder dieses Leibes angewiesen. Die müssen zusammenhalten, nur dann ist es ein Leib. Es ist auch ein Geist, der uns verbindet. Oder besser gesagt, wir haben alle denselben Heiligen Geist. Und er lebt in jedem wiedergeborenen Christen. Es sind nicht verschiedene Geister, die in wiedergeborenen Christen leben, sondern ein einziger. Dieser Geist ist eine Person der Dreieinigkeit Gottes. So wie die Dreieinigkeit eine Einheit bildet, so will auch der Heilige Geist eine Einheit dort schaffen, wo er innewohnt. Und damit auch wir sind wir als Gemeinde gemeint. Als Christen haben wir aber auch eine Hoffnung unserer Berufung. So ähnlich wie es auch in 1. Petrus 1, Vers 3 bis 4 formuliert ist. Petrus sagt dort, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Eine sichere Hoffnung haben wir, die durch den Geist alle wiedergeboren worden sind. Unsere Hoffnung gründet sich auf das Heilshandeln Gottes durch Christus. Und unsere Hoffnung hat eine Belohnung im Blick, die niemals ihren Wert verlieren wird. Unsere gemeinsame Hoffnung ist auf das Jenseits gerichtet, auf ein ewiges Leben in der herrlichen Gegenwart Gottes. Wir haben alle einen Herrn, sagt Paulus. Wir haben alle einen Glauben im Blick auf unseren Herrn Jesus. Und wir haben alle eine Taufe auf den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Unser Herr ist jetzt nicht Buddha, Mohammed, Paulus und auch nicht Onken oder sonst wer. Unser Herr ist Christus Jesus, der Sohn Gottes. Durch ihn sind wir alle miteinander verbunden. Unser Glaube richtet sich nicht darauf, was wir alles leisten, sondern auf das, was Gott für uns am Kreuz vollbracht hat. Zur Zeit Jesu gab es sowohl im Judentum, aber auch in anderen Kulturen verschiedene Formen von Taufen oder auch sogar unter Christen, dass man manchmal auf einen anderen Namen getauft worden ist. Und Paulus sagt, bei uns ist eine Taufe, und zwar die Taufe auf den Namen Jesu Christi. Damals ging es noch gar nicht um die Taufpraxis, sondern um den Taufnamen, auf den man getauft wird. Die Frage um die Taufpraxis, die kam ja erst viel später, so als Hintergrundinformation. Und schlussendlich haben wir als Christen auch einen Gott und Vater aller, der über allen steht und in allen wirkt und in allen ist. Also wisst ihr, in manchen jüdischen Schriften, vor allem bei Philo oder 2. Baruch und so weiter, da wurde die Einheit Israels darauf zurückgeführt, dass Gott ja auch einer ist. Der Gedanke der Vereinigung von Juden und Nichtjuden zu einem Volk war in diesen Schriften aber damals noch völlig unvorstellbar. Auch wenn die Verfasser einräumten, dass alle Völker in ihrem Menschsein miteinander irgendwie verbunden sind. Der Sprach des Apostels in diesem Zusammenhang erinnert an die Gedanken der stoischen Philosophie über die Einheit der Schöpfung. Doch selbst in der griechischen Rhetorik, so wichtiges Ideal der Eintracht, der Einheit, wird kaum irgendwo mit solcher Inbrunst beschworen, wie Paulus hier die Einheit beschreibt, die die Gläubigen in Jesus bilden und sie auch demonstrieren sollen. Das heißt, die Philosophen haben viel über Einheit geschrieben, aber keiner hat mit solcher Begeisterung, mit solcher Inbrunst, mit solcher Verlangen über Einheit geschrieben, wie Paulus an dieser Stelle macht. Das ist, da wird ja fast zu einem Poeten schon hier, um einfach zu erklären, Leute, Einheit, das ist das A und O, das ist wichtig für die Gemeinde, sonst wird es nicht funktionieren. Der Geist Gottes, Gott, wirkt in uns allen. Nicht nur in Pastor, in einigen Auserwählten, Leitern oder sonst wen, sondern durch alle. Der nicht nur in dir ist, sondern auch in mir und in uns allen. Übrigens, es sind genau 7 Begriffe, die hier Paulus aufzählt. Im hebräischen Denken steht die Zahl 7 für Vollkommenheit, für eine Ganzheit. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass Paulus mit seiner Aufzählung den Gedanken der Einheit und der Ganzheit nochmal unterstreichen möchte. Deswegen werden extra 7 Sachen hier formuliert. Was Paulus hier aufzählt, das ist der gemeinsame Nenner, der das Leben in Einheit erstrebenswert machen sollte. Gott ist es tatsächlich überaus wichtig, dass wir uns durch diesen Band des Friedens um die Bewahrung der Einheit des Geistes bemühen, dass wir dafür kämpfen, dass wir zusammenbleiben, dass wir eine Einheit bilden. Warum sollen wir um Einheit kämpfen? Weil wir als Christen viele überaus wichtige Gemeinsamkeiten haben. Und diese sind viel wichtiger als die Unterschiede. Und wie sollen wir mit den Unterschiedlichkeiten umgehen? Mit anderen Menschen, die anders sind, als wir es gerne hätten? Im Rahmen der Vielfalt sollen wir einen einheitsfördernden Wandel leben, sagt Paulus. Also dem Gegenüber mit Demut, mit Freundlichkeit und mit Geduld begegnen. In diesem kurzen Abschnitt werden uns genügend Argumente geliefert für ein Leben in Einheit. Aber auch genügend Tipps für einen Wandel in Einheit. Möge Gott uns dabei helfen. Verbunden durch Christus für Gott. Amen.